Ihr Lieben, wir lesen weiter in der Geschichte von Moses aus dem Buch Aus verklungenen Jahrtausenden. Wir waren im letzten Kapitel Zeuge geworden, wie Moses und sein Bruder Aaron eine gemeinsame Strategie festlegten, um ihr Volk Israel aus den Händen der Knechtschaft des ägyptischen Pharao herauszukämpfen. Nun beginnt das nächste Kapitel. Forschend ruhten die Augen des Pharao auf Moses, der stolz und gebieterisch vor ihm stand. Einige Schritte entfernt davon, das Haupt zur Seite gelegt, stand Aaron.
»Du wünschest eine Unterredung mit mir, Moses? Sie ist dir gewährt. Rede, was begehrst du?«
»Ich will viel von dir, erhabener Pharao. Ich verlange das Recht, nicht für mich, für mein Volk.«
»Dein Volk? Seit wann bist du König über Israel? Ich bin des Glaubens, dass ich Herrscher über Israel sei.«
Moses biss sich auf die Lippen. Zu spät bemerkte er, dass er einen Fehler begangen hatte. Durch ein Wort hatte er die Eitelkeit des Pharao verletzt. Sein Blick flog zu Aaron, der in erheuchelter Demut abseits stand. Sollte er diesen Weg wählen, um zum Ziele zu gelangen? Sein Glaube an den Sieg wurde riesenstark. Noch stolzer wurde seine Haltung. Der Herrscher Israels ist Gott, nicht du. In seinem Namen stehe ich vor dir und fordere die Freiheit meines Volkes.
Wer ist Gott, den du auch Jehova nennst?
Unser Gott, der Ewige. Ramses lächelte geringschätzig. Der Ewige, woher wisst ihr, dass er ewig ist? Lebet ihr doch so kurz. Wie wollt ihr sein ewiges Sein ermessen?
Hüte dich, Ramses, seine Macht ist unermesslich, ist gewaltig.
Deine Drohung gilt dem Pharao, das bedenke Moses. Sie gilt dem Könige über Ägypten. Der Herr ist über das Leben seiner Untertanen und der auch dein armes Leben vernichten kann mit einem Winke seiner Hand.
Aaron zitterte, er hatte Angst. Hinter einem Vorhang stand lauschend Jurichäo und lächelte nervös. Nur Moses schien unberührt von der versteckten Drohung. Er wiederholte seine Forderung. Lass das Volk Israel ziehen. Danach wurde es totenstill in dem Raume. Nach langer Zeit klangen die unheilvollen Worte des Königs wie aus Höllentiefen empor.
Wir wollen kämpfen, Moses, dein Herrscher gegen mich.
Das ist dein Untergang, Ramses. Nimm diesen Ausspruch zurück.
Freiwillig lasse ich das Volk nicht. Kämpfe, wenn du es haben willst.
Ramses lachte höhnisch. Als er verstummte, trat wieder die lähmende Stille ein. Moses hielt den Kopf wie zum Angriff leicht gesenkt nach vorn gebeugt. Sein Blick suchte den des Pharao, doch Ramses saß unbeweglich mit fast geschlossenen Augen.
So höre, was ich dir künde, Ramses. Weit ist dein Land und reich dein Volk. Fruchtbar ist das Niltal, das keiner von euch Notleiden brauchte. Und dennoch knechtest du ein armes Volk, lässt es verkommen, um deine Gier nach Schätzen zu stillen. Mit einem Schlag kann es anders werden. Mit einem Winke dieser Hand, durch die die Kraft meines Gottes strömet, in verstärktem Maße, vermag ich, eure Wasser zu trüben, dass sie stinkend werden und weder Mensch noch Tier sie genießen können. Seuchen und Tod werden Ägypten heimsuchen und Ernte halten, bis du nachgibst, bis du mein Volk ziehen lässt.
Deine Sprache ist kühn und könnte manchen Narren erschrecken. Geh, und lass deine großen dummen Träume. Ich will dir nicht zürnen, dass du es wagtest, so vor deinem Könige zu sprechen. Komm wieder an meinen Hof. Es soll dir weiterhin bei mir nicht schlechter gehen, wenn du bereust, dass du uns einst davongelaufen. Schicke deinen Bruder wieder heim, den armen, verblendeten Toren, der deinen Plänen nicht einmal folgen kann. Und lass dieses Volk. Es wird dir nicht danken, wenn du durch freche Reden seine Frohn verschärfst.
Die hohen getränkten Worte riefen in Moses keine Erregung hervor. Ruhig war seine Stimme, als er antwortete: Ich und mein Volk. Wir werden warten, bis du rufst. Israel hat lange gewartet. Nun wird es noch warten können bis zu deinem Ende. Er wandte sich um und verließ, von Aaron gefolgt, den Saal. Zu gleicher Zeit begannen die Fluten des Nils und anderer Wasser trübe und schlammig zu werden. Tote Fische schwammen an der Oberfläche und aus dem Flussbett stiegen Blasen auf, die an der Luft zerplatzten und einen ekelerregenden Geruch verbreiteten. In riesigen Mengen flüchteten Frösche aus der Nähe des Wassers ins Land. Sie übersäten die Felder und bedeckten weite Strecken mit ihren Leichen. Überall stieg der Geruch verwesenden Fleisches auf. Die Menschen waren außer sich vor Entsetzen. Sie ergriffen in wilder Panik die Flucht. Sie gruben verzweifelt nach neuen Brunnen, um nicht zu verdursten. Aber aus jedem entdeckten Wasser stiegen die gleichen fauligen, schwefelgelben Dünste auf. Bald drangen sie schon nach den ersten Spatenstichen aus der Erde hervor. Allmählich breitete sich eine starke Verwüstung aus. Der Tod riss Mann und Weib auseinander, leerte volle Häuser in wenigen Tagen, schuf Jammern und Geschrei. Da ließ der Pharao Moses rufen: Halt ein, du vernichtest mein Land. Wenn du mein Volk freilassen willst.
Geht, verlasst mein Land, aber erst, wenn du den Plagen ein Ende gesetzt hast.
Es sei, da versiegten die Dünste. Ein frischer Wind blies über das Land und reinigte die verpestete Luft. Aus den Brunnen stieg klares Wasser hervor. Nur die Flüsse waren noch unrein, sie säuberten sich langsamer. Wieder stand Moses vor dem Könige. Wann dürfen wir ziehen? Ramses sah den Ausdruck seines toten Vaters, der ihm den Eid abnahm, die Kinder Israels zu unterdrücken. Es war stärker als er, dieses Gelübde. Es hielt ihn mit eisernen Krallen. Moses, ich will dem Volke die Freiheit geben, aber ich kann nicht. Nicht einmal eure Not darf ich lindern. Es wäre mein Tod. Schätze will ich dir geben, reich will ich dich machen, aber Israel muss ich behalten. So muss ich dich abermals verlassen, bis dir Besinnung wird. Und Moses verließ den König. Der Nil trat weit über die Ufer und bedeckte das Land, dass es sumpfig ward. Schwärme von Heuschrecken und Stechmücken, Überbringer ansteckender Krankheiten, kamen von Norden und ließen sich auf den Fluren Ägyptens nieder. Wieder brach ein großes Sterben an und niemand wusste den Grund. Keiner ahnte, dass der Pharao das Volk Israel nicht freigeben wollte und sich und dem ganzen Lande dadurch die fürchterlichsten Plagen auflud. Wehklagen erscholl aus den Häusern, auf den Straßen, überall ertönte das Gejammer des gequälten Volkes. Bis an die Mauern, die die Stadtteile der Israeliten begrenzten, drangen die Schreie. Dahinter war zum ersten Male seit Jahren Ruhe und Frieden. Ein Ring schien diesen Teil des Landes zu umschließen, so hoch, dass kein Leid ihn übersteigen konnte.
Die Kinder Israels waren versammelt, bereit, ihre Habe aufzuraffen und ihrem Führer zu folgen in ein Land, das er ihnen gekündet hatte. Während in Ägypten die furchtbaren Plagen Zerstörung schufen, bestand eine enge Verbindung zwischen Abdruschin und Moses. Boten eilten hin und her und brachten Moses Nachrichten des Fürsten, die ihn immer aufs Neue anspornten. Ohne diese Hilfe und Liebe Abdruschins hätte Moses längst ein Grauen erfasst vor dem Elend, das über das ganze Volk kam. War doch in ihm noch die Ansicht, dass Unschuldige leiden müssten für die Verblendung des Pharao. Er hielt sich jetzt nur noch im Inneren des Israelitenviertels auf, damit er nicht von der Not gerührt wurde. Aaron dagegen schritt durch die Straßen der Ägypter und sah ohne Schaudern die entsetzlichen Leiden dieses Volkes. Er war durch eigenes schweres Erleben so abgestumpft, dass es ihn nicht berührte. Unter den Ägyptern lebte reich und unabhängig ein Fürst, der keinem Lande unmittelbar anzugehören schien. Niemand kannte den Ursprung seines Reichtums, niemand wusste, was hinter den hohen Mauern seines Hauses vor sich ging. Die Menschen machten in seiner Nähe einen weiten Bogen. Sie fürchteten sich abergläubisch vor diesem Zauberer. Nie sah man einen Fremden das Haus betreten. Er schien abgeschlossen von aller Welt und ohne Freunde. Selten verließ dieser seltsame Mensch sein Haus. Sein Körper schleppte sich gebückt durch die Straßen. Ein langer weißer Bart kennzeichnete sein Alter. Mühsam tappte er dahin, bis er eine kleine Pforte des Pharaonenpalastes erreicht hatte. Jedes Mal öffnete sich sofort das kleine Tor und ließ den Alten eintreten. An sich tief verneigenden Dienern schlurfte er durch den weiten Palast. Er schien ihm vertraut, als sei es sein eigenes Haus. Schließlich verschwand er dann in einem kleinen Kabinett, in dem der Pharao ihn erwartete. Nach stundenlangen Besprechungen verstummte die seltsam hohe Stimme des Greises, die den abgeschlossensten Raum durchdrang. Und kurz darauf kroch der Alte den Weg, den er gekommen war, zurück. Dann dauerte es lange, bis er sich wieder sehen ließ. Sein Gebaren verstärkte immer mehr den Glauben, dass er ein mächtiger Zauberer sei. In Wirklichkeit war dieser Alte ein junger Mann, der, wenn er wieder in seinem Hause angelangt war, hastig den weißen Bart ablegte und seinen Körper aufrichtete zu reckenhafter Erscheinung. Er wischte mit einem Tuche die Runen aus seinem Gesicht und überließ sich dann den Händen seines Dieners, der die letzten Alterserscheinungen rasch beseitigte. Dann nahm er einen dunklen Umhang und verließ sein Haus abermals. Unterirdische Gänge, an denen ständig gearbeitet wurde, führten in das Israelitenviertel bis zu dem Hause, da Moses lebte. Dort stieg der Mann eine schmale Stiege empor und gelangte in den Wohnraum des Hauses. Auch dort wurde er erwartet. Moses sprang sogleich mit einem frohen Ausruf in die Höhe. Ebranit, sagte er und atmete auf. Der Fremde ließ den dunklen Umhang auf die Erde fallen. Darunter trug er das Gewand der Freunde Abdruschins. Hast du Nachrichten von Abdruschin? Fragte er Moses. Dieser reichte ihm einige Rollen Pergament. Ebranit überflog sie schnell. Es geht alles, wie es vorausgesehen. Also können wir unbesorgt sein. Ich sende noch heute einen Boten zu unserem Herrn, der über alles Bericht bringt. Du warst beim Pharao? Ich komme gerade von ihm. Er plant Schreckliches. Alle Versuche, ihn davon abzubringen, sind gescheitert. Ich komme nur, um von dir Berichte zu holen. Dann geht sofort ein Bote ab, der Abdruschin die Warnung bringt. Eine Warnung? Der Pharao will ihn ermorden lassen, Auch er schickt heute seine Helfer zu Abdruschin. Er kennt das Geheimnis nicht, das ihn umgibt, aber er vermutet die Wahrheit. Man will ihm seinen Armreifen rauben, um ihn zu entwaffnen. Ramses will die furchtbaren Verluste auf diese Weise wieder einholen, will sich die Araber unterwerfen, um einen Ersatz zu haben. Moses schauderte. Und um diesen Preis soll Israel frei werden? Ebranit zuckte die Schultern. In unserer Hand ist der Sieg. Fürchte dich nicht, Moses. Wir sind die Mächtigeren. Aber hörte nicht sonst der Pharao auf jedes deiner Worte? Warst du nicht sein Ratgeber? Warum ist er jetzt nicht zu überzeugen? Hat er Verdacht geschöpft? Wenn ich zu sehr für Abdruschin gesprochen hätte, dann wäre er vielleicht misstrauisch geworden. So ist er vertrauensvoll und verriet mir seine Pläne, die ich nun abändern kann, indem ich sein Vorhaben hintertreibe. Moses sah Ebranit sinnend an. Du hast einen verantwortungsvollen Posten, Ebranit. In deinen Händen laufen die Fäden der Erkundungen aus allen Feindesländern zusammen. In jedem Land bist du Berater der Fürsten und lenkst sie nach deinem Willen. Immer bist du da, wo du gebraucht wirst. Immer weißt du, wo Verrat geplant wird. Wie stellst du es an, alles zu wissen? Ebranit lächelte zu Moses Worten. Wie bringst du es fertig, in Ägypten Wunder zu wirken? So könnte ich dich mit der gleichen Berechtigung fragen, Moses. Seit ich ihn kenne, der jetzt mein Freund und Herr ist, seitdem habe ich die Kraft, überall zu sein, alles Böse abzulenken von ihm. Als ich zuerst von ihm hörte und seiner unbezwinglichen Macht, da wollte ich mit ihm kämpfen, mich ihm in den Weg stellen. Mit meinen Kriegern zog ich ihm entgegen. Da stießen wir auf seine Boten. Er ließ mir seinen Gruß entbieten, lud mich in sein Haus, ich folgte. Und als er mir entgegentrat, mich mit einem Lächeln begrüßte, da war ich sein Untertan. Das Antlitz Ebranits war während der kurzen Erzählung weich geworden. Nun strafften sich die Züge wieder. Eiserne Energie lag über ihm, als er rasch von seinem Sitze aufsprang. Leb wohl, Moses, ich eile, um den Boten an Abdruschin zu senden. Schnell war Ebranit verschwunden. Abgesandte des Pharao erschienen und holten Moses in den Palast. Ruhig schritt er mit ihnen durch die Straßen. Er verschloss sein Herz vor dem grässlichen Anblick, der sich ihm bot. Verwahrloste Kinder überall, fiebernden Blickes hockten sie am Wegrande. In dem Stadtviertel der Reichen herrschte Totenstille. Sonst standen die Diener mit kostbaren Sänften vor den Toren oder sie liefen im Trab mit ihrer Last in die Gärten am Nil. Jetzt war alles still. Ängstlich hielt man die Pforten geschlossen. Man fürchtete, dass die Seuchen auch in die Paläste dringen könnten. Einzig die Ärzte hatten ihren Nutzen aus allem ziehen können, aber auch sie verschlossen sich aus Angst vor der furchtbaren Seuche, deren Ursprung ihnen fremd war und für die sie kein Gegenmittel kannten. Moses fand den Pharao verändert. Seine Augen waren flackernd und unstet. Entsetzen vor der Macht seines Gegners hatte ihn erfasst. »Moses, rette mein Volk vor dem sicheren Untergang!« »Es wird geschehen, wenn du meine Bedingungen erfüllst, Pharao. Gott wird seine Hand, die er zürnend über dich und dein Land erhoben hat, senken, wenn du nachgibst.«
»Gebiete Einhalt, dann will ich deinem Wunsche willfahren.«
Moses sah den König durchdringend an. »Wirst du Wort halten?« Ramses hatte nicht die Kraft, über diese Frage, die Zweifel an seinem Wort offen darlegte, aufzubrausen. »Ja, ja«, sagte er hastig. »Dann will ich tun, wie du verlangst.« Und Moses bat Gott, er möge aufhören mit dieser Plage. Als sich die Krankheiten legten und die Menschen aufzuatmen begannen, gab Moses den Befehl zum Aufbruch. Die Kinder Israel jubelten. Sie packten ihre kärgliche Habe auf niedrige Karren und zogen hinter dem voranschreitenden Moses zum Tore. Bewaffnete Krieger empfingen die Auswandernden und drängten sie in die Stadt zurück. In Moses begann es zu rasen. Die Empörung über den Wortbruch des Pharao ließ ihn erbittert zum Palast eilen. Bald stand er vor Ramses. »So hält ein König das gegebene Wort«, rief er laut. Da fielen die Sklaven über ihn her, die nur auf einen Ruf gewartet hatten. Sie banden ihn und ließen ihn zu Füßen des Pharao liegen. Darauf verschwanden sie lautlos. Und Ramses war mit seinem Feinde allein. »Nun«, höhnte er. Moses keuchte. Er hatte sich mit aller Macht gewehrt, aber die Übermacht war zu groß. Ramses wartete auf Bitten um Gnade. Aber er wartete umsonst. Kein Laut kam über die Lippen seines Gefangenen. Da versetzte er ihm einen Fußtritt. »Ich werde noch überlegen, was ich mit dir beginne«, sagte er. Dann rief er einige Sklaven herbei, die den Gefesselten aufhoben und in ein dunkles Verlies warfen. Aaron wartete lange, ehe er sich entschloss, in die finsteren Gänge zu steigen, die zum Hause Ebranitz führten. Der Fürst war überrascht, Aaron so erregt zu sehen. Er ahnte sogleich ein Unheil. »Rede, was ist mit Moses?« Aaron ließ sich schwer atmend auf einen Sitz nieder. Von dem schnellen Lauf in dem engen Gang, der nur ungenügende Luftzufuhr hatte, war er vollkommen erschöpft. »Sprich«, drängte Ebranit. »Moses, er ist seit einem Tage fort. Er ging zum Pharao, weil dieser den Auszug im letzten Augenblick verhinderte. Und er kam nicht wieder.« Ebranit sprang auf und begann hin und her zu gehen. »Geh jetzt«, sagte er schließlich, »halte vor allem diese Tatsache vor dem Volke geheim, damit es nicht den Mut verliert. Ich werde Moses befreien, wenn er gefangen genommen wurde.« Aaron wollte danken, aber da hatte der Fürst das Gemach schon verlassen. Nur ein Araber stand noch in der Nähe der Tür. Er wartete, bis Aaron ging. Kurze Zeit danach verließ Ebranit als Greis das Haus und humpelte zum Palaste des Pharao.